Also wir sind definitiv der David in dieser Liga voller Goliaths. Aber der David ist nicht panisch weggelaufen und hat seine Zwille in die Ecke geschmissen, sondern er hat die Zwille geschwungen und hat gesagt, wir müssen dann mit unseren eigenen Wegen, mit unseren eigenen Mitteln uns gegen den Goliath zur Wehr setzen.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Das Brückengeflüster zum 213. Mal verwöhnen wir eine immer wachsende Hörergemeinde mit Informationen rund um den VfL Osnabrück. Und unser heutiger Gast ist Michael Welling, Geschäftsführer des VfL. Und mit meiner Kollegin Susanne Vetter werden wir den Geschäftsführer zu allen Themen befragen. Das hat er vorher so signalisiert, aber das sind wir von ihm auch gewohnt. Herr Welling, herzlich willkommen. Ich freue mich, wir freuen uns, dass Sie mal wieder im Podcast sind.
Hallo, danke, dass ich da sein darf und auch hallo an die Hörer und HörerInnen.
Ich würde gern mal anfangen mit, Sie sagen ja immer, dass Sie sich bei sportlichen Dingen raushalten, dass Sie kein richtiger Experte sind. Ich glaube das nicht so ganz, aber was Sie gut können, ist es Fußballstimmungen lesen. Sie waren lange Jahre, fast eine Dekade in Essen beim SC Rot-Weiß, ein traditionell unruhiger Club mit Auf- und Abs, heißblütigen Fans, vielen Fans. Manches ist so wie in Osnabrück und da gab es auch unheimliche Auf- und Abs und Enttäuschungen, Trainer wackelten, Mannschaften gingen, Trainer gingen und kamen. Wie vergleichen Sie mal die Stimmung zwischen Hafenstraße und Bremer Brücke in so einer Phase der sportlichen Krise?
Boah, da muss ich jetzt ganz intensiv drüber nachdenken, beziehungsweise auch nicht. Also es erinnert mich natürlich ein bisschen an die Zeit bei Rot-Weiß Essen. Also einerseits sind wir in einer Phase gerade mit dem VfL, wie wir sie damals bei Rot-Weiß Essen regelmäßig hatten. Vielleicht bin ich deswegen auch weniger aufgeregt als der ein oder andere, weil ich solche Situationen schon öfter erlebt habe. Ich glaube, der große Unterschied ist aber, dass wir natürlich hier beim VfL, wenn wir das gesamtheitlich betrachten, tatsächlich eine ganz andere Situation haben. Wir sind gerade aufgestiegen. Wir sind gerade in die zweite Liga aufgestiegen und tun uns natürlich offensichtlich sehr, sehr schwer, in dieser zweiten Liga anzukommen. Aber wir haben gerade einen großartigen Erfolg gefeiert. In Essen rührte der Frust, der sich dann insbesondere dann immer Bann gebrochen hat, wenn eben auch sportlich in einer Saison es nicht erfolgreich war, eben auch aus vielen, vielen Jahren des nicht erfolgreich Seins. Man muss dazu sagen, Rot-Weiß Essen war damals, als ich gekommen bin, zwangsabgestiegen in die tatsächlich fünfte Liga mit einer Insolvenz, war davor auch schon einige Jahre in der vierten Liga nach der Einführung der eingleisigen dritten Liga bei eben einem Verein, der deutscher Meister war, der Pokalsieger war, der in der ersten Liga gespielt hat mit Willi Lippens, mit Horst Rubesch etc. etc. Also mit einer ganz anderen Fallhöhe, als es der VfL dann auch hat, mit dann einer ganz anderen mit einem ganz anderen Rahmen, also Essen, ich glaube, siebtgrößte Stadt Deutschlands mit den zweitmeisten DAX-Konzernen Deutschlands. Also von daher war die Fallhöhe immer größer, deswegen der Frust höher, deswegen war da der Frust schneller dann auch lauter, als es hier beim VfL ist. Und wir haben beim VfL in den letzten Jahren einige Male in der zweiten Liga spielen dürfen. Wir haben gerade einen großartigen Aufstieg gefeiert und haben gerade eine schlechte Phase, die von mir aus vielleicht 8 Wochen, 12 Wochen, 13, 14 Wochen andauert. In Essen waren das 14 Jahre. Deswegen kann man das nicht vergleichen.
Und wenn wir jetzt nochmal den einen Schritt weitergehen zu einem anderen Verein, bei dem Sie gearbeitet haben, liegt Osnabrück dann so ein bisschen in der Skala zwischen Mainz, wo ja doch eine große Gelassenheit auch im Umgang mit sportlichen Misserfolgen herrschte, zumindest hat man das aus der Distanz so wahrgenommen, und eben der südamerikanischen Aufgeregtheit von der Hafenstraße?
Das kann man sehr gut einordnen in dieser Art. Ich musste deswegen bei der südamerikanischen Atmosphäre der Hafenstraße schmunzeln, weil ich glaube, Rolf Töpperwien hat das mal bei einem DFB-Pokalspiel gesagt, eine Stimmung, wie er sie nur in Südamerika bislang erlebt hat. Also von daher, das wird in Essen dann natürlich auch immer gefeiert. Deutlich aufgeregter, deutlich emotionaler, als es ein bisschen hier beim VfL ist. Der VfL ist als, ja, ich würde schon sagen, klassischer Traditionsverein, aber natürlich deutlich emotionaler und die Leute nehmen das Ganze viel, viel mehr wahr. Wir als VfL sind viel, viel stärker hier in Stadt und Region verwurzelt, als es bei Mainz 05 der Fall war, die ja tatsächlich lange in der zweiten Liga waren und dann irgendwann mit Klopp das erste Mal und das zweite Mal dann eben den Aufstieg in die erste Liga geschafft haben und sich da jetzt, glaube ich, mit einer kleinen Unterbrechung 15 oder 16 Jahre halten. Also von daher, da ist es, also wenn ich sage gemächlich, trifft es das auch nicht. Insbesondere gucken, was da heute passiert, das ist alles andere als gemächlich. Aber es ist tatsächlich nicht so emotional wie in Osnabrück. Also von daher passt das ganz gut in einer Rangfolge. Man könnte sagen, des Wahnsinns ist der VfL in der goldenen Mitte.
Wo sind Sie denn persönlich in dieser Rangfolge? Sie haben neulich mal gesagt, ich hasse es zu verlieren, da bin ich relativ schlecht drauf und auch sehr lange schlecht drauf. Wenn Sie hier so sitzen, merkt man Ihnen das jetzt gerade nicht so an, dass Sie schlecht drauf sind. Aber wie sehr haben Sie im Moment selbst daran zu knabbern an dieser schlechten Phase? Und ja, wie schaffen Sie es, sich da immer wieder rauszuziehen?
Ja. Also ich wäre bei der Wahnsinnstabelle definitiv auch mit an der Spitze. Ich hasse es zu verlieren. Ist einfach so. Ich kriege schlechte Laune. Ich brauche halt einfach auch Zeit, um das zu verarbeiten. Also jetzt gerade, wenn wir auf das letzte Spiel, die letzten zwei Spiele zurückblicken. Oh, das tut schon weh. Das macht auch keinen Spaß. Ich glaube, am meisten leiden darunter meine Frau und meine Kinder. Aber, das kommt dann ja eben dazu, ich kenne natürlich auch meine Rolle und ich bin natürlich dann der, der sofort auch wieder umschalten muss. Es nützt ja nichts, wenn ich dann meinem Frust freien Lauf lasse und möglicherweise emotional die Dinge betrachte, sondern natürlich geht es darum, dass man dann sich schnell wieder schüttelt, dass man vielleicht das, was den Fußball ausmacht, was den VfL ausmacht, was dann auch so eine Phase ausmacht, nämlich eine sehr emotionengetriebene Perspektive, dass man sich dann immer wieder auch besinnt auf die Dinge, die jenseits der Emotionen sind, um dann aber auch vernünftig analysieren zu können, um vernünftige Entscheidungen fällen zu können. Denn das wissen wir alle, also aus einer Emotion heraus zu entscheiden, hilft nicht. Und deswegen ist da meine Rolle natürlich sehr in den Fokus zu rücken. Ich darf nicht mich von Emotionen leiten lassen und muss dann vielleicht auch derjenige sein, der diejenigen, die das vielleicht noch nicht so gut können oder die das auch nicht so gut wollen, dann immer wieder auch ein bisschen versucht dahin zu bringen, dass wir versuchen, nicht aktionistisch zu sein, rational zu sein in einer sehr emotionalen Phase, die natürlich alles andere als rational ist. Von daher, das ist schon das ist meine Aufgabe, es ist aber tatsächlich auch fordernd. Also von daher ist es auch anstrengend, ehrlicherweise, ja klar.
Und nochmal, wie schafft man das? Wenn sowas nimmt sich ja jeder vor. Ich kenne das von mir, mache ich dann auch. Sag ich, ja, ruhig bleiben und nicht immer gelingt's. Dann muss man sich ja auch irgendwie selber dahin bringen.
Also ich glaube, ich hatte es in einem anderen Kontext ja schon mal gesagt. Wer mich an der Bremer Brücke erlebt oder dann bei Auswärtsspielen, wenn ich vor Ort bin, denkt, dem ist alles egal. In mir sieht es natürlich anders aus, aber da weiß ich natürlich, wie gesagt, dass vielleicht auch die Menschen mehr dann auch zu mir gucken und ich mir das dann gar nicht erlauben darf. Zu Hause sieht das dann anders aus. Also von daher braucht man, glaube ich, auch seine Rückzugsräume, wo man dann auch seine eigenen Emotionen auch mal ausleben kann. Und schaffen natürlich auch durch Gespräche, durch eben viel Austausch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Natürlich auch, ja, natürlich muss man da auch mal ehrlich sein und sagen, boah, das ist schon gerade nicht leicht. Und wo man auch natürlich sagen kann, boah, Phase nervt gerade. Und natürlich ist es so, wenn wir sprechen, dann sprechen wir auch offen und sagen, boah, das Ding am Freitag gegen Fürth, das Ding gegen Wiesbaden, das nervt total. Das nervt einfach. Das ist so. Und das kann man ja auch sagen. Also man kann ja das eine artikulieren mit Blick eben auf seine Gefühlslage. Und ich glaube, das ist auch gut, dass man das macht. Ich glaube, keiner, der bei uns im Verein dabei ist, der Verantwortung hat oder auch die Kolleginnen und Kollegen auf der Geschäftsstelle, sagt, oh toll, wir haben verloren. Sondern ich glaube, sind alle enttäuscht, sind alle auch ja, vielleicht sauer, wenn wir dann eben auch die Art und Weise anschauen, wie wir verloren haben. Das kann man auch zugeben. Und nichtsdestotrotz muss man dann ja schauen, was heißt das jetzt für uns? Und losgelöst von vielleicht den Emotionen zu schauen, was sind die Gründe, was kann man möglicherweise tun? Und deswegen, wenn wir gerade über das Thema sprechen, auch die Leute draußen in der Öffentlichkeit, über die wir eben geredet haben, sind dann natürlich auch schnell auf Bäumen und sind dann auch schnell mit sehr einfachen Lösungen unterwegs. Die einfachen Lösungen, die Menschen, die so eine Situation dann betrachten, und das kann man niemandem zum Vorwurf machen, sind ja dann auch immer die Lösungen, die andere sehen. Und die Lösung, die andere sehen, ist ja immer die Reihenfolge: Trainer raus, Sportdirektor raus, Geschäftsführung raus, alle raus. Und diese, ja, pauschalen Forderungen kommen ja oft dann auch daher, weil das auch die einzigen Dinge sind, die die Leute, wie gesagt, wahrnehmen. Weil ob da vernünftig analysiert wird, welche Maßnahmen getroffen werden, um dann eben auch auf dem Platz oder woanders wieder in die Spur zu kommen. Das sehen die Leute ja nicht, das können sie auch nicht sehen, deswegen darf man ihnen das ja auch gar nicht vorwerfen. Aber das ist ja immer diese Disbalance, die wir haben, diese, ja, von außen wahrgenommene Problemlösung oder Problemlösungsmöglichkeiten und an den Dingen, an denen wir tatsächlich arbeiten können. Und da muss man austarieren.
Dass die Leute draußen das so in dieser Reihenfolge, wie sie es gerade skizziert haben, holzschnittartig so denken, das ist natürlich gelerntes Verhalten, denn was anderes ist ja in deutschen Profiklubs in vielen Fällen der sportlichen Krisenbewältigung nicht geschehen. Das muss man ja sagen. Es gibt ja Vereine, die mit 5 Trainerwechseln durch die Saison kommen. Es gibt auch andere, wie St. Pauli damals im Abstiegskampf, die mit Evalin durchgehen und nach 11 Spielen 4 Punkte hatten. Aber das ist die Ausnahme. Die meisten reagieren so, wie man reagieren muss oder glaubt, reagieren zu müssen. Ist das bei Ihnen, damit blockiert das Thema natürlich auch. Sie müssen es ja erklären, aber in dem Moment, in dem Sie was dazu sagen, gestehen Sie ja schon ein, dass Sie sich Gedanken gemacht haben.
Ja, also jetzt, wir machen uns, auch das ist ein bisschen doof, wenn man sich da immer wieder wiederholt und wenn das dann eher unspektakulär klingt, aber Gedanken machen wir uns immer. Und wir haben uns jetzt nicht nur, weil wir jetzt die letzten 2 Spiele verloren haben, Gedanken gemacht, sondern wenn wir die, ich glaube insgesamt sind es 11 Spiele, die wir in der Saison hatten, anschaut, dann muss man konstatieren, wir sind nicht in der zweiten Liga so angekommen, wie wir uns das gewünscht haben und vorgestellt haben. Das führt aber natürlich nicht dazu, dass wir sagen, oh, jetzt ist es Zeit, dass wir uns mal Gedanken machen, sondern das ist natürlich ein regelmäßiger Prozess, der zuallererst natürlich im Trainerteam immer wieder passiert, der dann natürlich auch im Trainerteam mit der sportlichen Leitung passiert und wo wir dann eben auch regelmäßig zusammensitzen und gucken, wie ist die Situation. Also deswegen ist jetzt nicht, jetzt haben wir uns hingesetzt und alles diskutiert. Also das nicht. Richtig ist aber, dass man natürlich immer überlegt, was sind überhaupt Möglichkeiten, die man hat. Und diese Möglichkeiten, die man hat, bewertet man regelmäßig, aber immer auf der Basis der Analyse dessen, was unsere Probleme sind oder mutmaßlich sind. Das gehört dazu. Und deswegen, als ich gerade sagte, die von außen wahrgenommenen Entscheidungsmöglichkeiten sind das eine, und Sie haben recht, es gibt viele in der Branche, die das dann genauso machen. Man darf trotz alledem, auch wenn man sagt, das ist vielleicht schnell, ja auch immer wieder richtig analysieren und muss sagen, naja, manchmal macht es aber trotzdem ja auch Sinn, auch über einen Trainerwechsel nachzudenken. Also also beide Möglichkeiten können ja zu einem Erfolg führen. Man muss nur dann immer gucken, wann ist der richtige Moment, was ist die richtige Situation. Die sehe ich bei uns gegenwärtig nicht. Die sehen wir gemeinsam gegenwärtig nicht. Und von daher ist das keine Handlungsoption, die bei uns als erstes da kommt, nur um dann vielleicht den einen oder anderen zu beruhigen.
Sie haben eben von der Analyse gesprochen. Sie sind nicht beschenkt worden, sondern Sie haben sich einen Aufstieg erarbeitet, mit dem lange niemand mehr gerechnet hat. Gerade auch in der Endphase-Saison muss man ja sagen, wenn dieses Dresdner Spiel in Meppen nicht ist, dann wird das nichts mit dem Aufstieg. Was haben Sie dann aus dieser Situation gemacht oder anders gefragt, was ist falsch gelaufen? Haben Sie zu wenig Geld in die Mannschaft investiert? Sind Sie bei den Transfers nicht forsch genug vorgegangen? Haben Sie die Mannschaft nicht optimal eingestellt auf das, was da jetzt kommt? Oder waren Sie auch selbst, wenn ich Sie sage, meine ich den Club und seine Verantwortungsträger, nicht so wirklich, also ich muss persönlich sagen, ich habe die zweite Liga anders in Erinnerung gehabt, für mich ist sie noch stärker, als ich sie vor 2-3 Jahren erlebt habe, dass Sie damit vielleicht auch nicht ganz so gerechnet haben, dass Sie sich leichter vorgestellt haben, mit dieser Mannschaft den nächsten Schritt zu gehen und die Entwicklung fortzusetzen?
Nee, das glaube ich nicht. Also leichter vorgestellt haben wir es uns nicht. Wir wussten, was für ein Brett da auf uns zukommt. Das haben wir auch immer gesagt. nochmal, für uns ist es als VfL in der zweiten Liga erstmal, wenn wir neu in die zweite Liga kommen, eine riesengroße Aufgabe. So. Aber das ist eine schöne Aufgabe. Und natürlich ist das eine starke Liga. Gleichzeitig haben wir aber auch gezeigt, dass wir wettbewerbsfähig sind. Also von daher, glaube ich, dürfen wir auch nicht den Fehler machen, zu sagen, oh, die sind alle so groß und die sind alle so toll und wir sind so klein. Wir müssen diese Aufgabe annehmen. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen mehrfach gesprochen und ich glaube, dieses eine Bild finde ich ganz gut. Also wir sind definitiv der David in dieser Liga voller Goliaths. Aber der David ist nicht panisch weggelaufen und hat seine Zwille in die Ecke geschmissen, sondern er hat die Zwille geschwungen und hat gesagt, wir müssen dann mit unseren eigenen Wegen, mit unseren eigenen Mitteln uns gegen den Goliath zur Wehr setzen. So, das ist die Aufgabe, die wir haben. Und ich glaube, die können wir uns auch stellen. Also lassen wir uns gerne der David sein, der vielleicht mit den eigenen Möglichkeiten dann eben gegen die Goliaths dieser Liga kämpft. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und ich glaube, diese Aufgabe können wir auch bewerkstelligen. Das haben wir, nehmen wir die Spiele HSV, nehmen wir das Spiel Köln, nehmen wir einige andere Spiele, gezeigt, dass das möglich ist. So, das erstmal grundsätzlich. Und trotzdem ist es so, natürlich, wenn wir jetzt in die Analyse gehen, gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Deswegen gibt es auch nicht, glaube ich, den einen Grund, sondern es gibt ganz viele Aspekte, wo wir jetzt aber heute natürlich schauen müssen, an welchen Stellschrauben können wir jetzt drehen, welche Stellschrauben können wir möglicherweise dann erst im Winter bedienen und welche Stellschrauben können wir erst im nächsten Sommer bedienen. Das ist dann auch immer unsere Aufgabe. Also wir tun, glaube ich, ganz gut daran, uns heute auf das zu konzentrieren, was tatsächlich in unseren Handlungsmöglichkeiten liegt. Ansonsten wird es sehr theoretisch. So, haben wir genug Geld in die Hand genommen? Also gerne hätten wir mehr Geld ausgegeben, aber Geld ist beim VfL Osnabrück endlich. Punkt. Das ist so. Also von daher, ja, gerne. Also wenn einer kommt und sagt, hier ist noch was, nimmt und macht, würden wir das gerne mehr ausgeben. Ich glaube, dass wir wirtschaftlich solide mit der Situation umgegangen sind. Wir haben dazu, Ami hat es, glaube ich, letztens auch gesagt, ja sogar das Glück gehabt, wenn wir so wollen, dass wir auch Transfererlöse erwirtschaftet haben. Hier Jakob Wier, aber auch ein Sven Köhler. Also von daher haben wir sogar mehr Möglichkeiten gehabt, als das, was wir uns vorher eigentlich vorgestellt haben oder erhoffen konnten. Also von daher haben wir da, glaube ich, auch vernünftig gewirtschaftet. Die Frage wäre...
Also da sind Sie bis ans Limit gegangen dessen, was wirtschaftlich vertretbar war?
Ich glaube, bis ans Limit dessen, was wirtschaftlich vernünftig ist. Mhm. Also klar hätte man das eine oder andere noch mehr machen können, vielleicht noch mehr ins Risiko gehen können. Das ist dann auch ein sogenannter iterativer Prozess. Also die ersten Unterlagen haben wir im Februar eingereicht bei der DFL, unsere sogenannte Lizenzplanung, die wir da gemacht haben, haben dann irgendwann unsere erste Wirtschaftsplanung gemacht, unser erstes Budget und haben dann mit den Gremien Schritt für Schritt eben unseren Wirtschaftsplan weiter angepasst, wo wir dann mit Blick auf Einnahmen mehr Sicherheit hatten, um dann auf der Basis eben auch über Ausgaben zu sprechen. Aber das ist immer wieder das Gleiche. Wir haben unsichere Einnahmen und müssen die Ausgaben vorher definieren. Und deswegen ist das Ganze immer auch ein angewandtes Risikomanagement. Und das haben wir mit den Gremien, glaube ich, vernünftig gemacht. Hätten wir vielleicht an der anderen Stelle mehr ins Risiko gehen können? Vielleicht. Hinterher ist man immer schlauer. In dem Moment haben wir gesagt, das ist der richtige Rahmen, den wir haben und versuchen eben seitdem auch, ja, einfach unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten weiter zu optimieren und sind auf einem guten Weg. Von daher, ja, hätte man mehr Geld ausgeben können, lacht sich so leicht. Für diejenigen, die nicht in der Verantwortung sind, hätten wir dann mehr Geld ausgegeben und wären dann möglicherweise mit ein paar Euro Schulden abgestiegen. Dann hätten die gleichen Leute, die vorher fördern, ihr müsst doch mehr ins Risiko gehen, anschließend sagen, wieso könnt ihr mit Geld nicht umgehen. Das ist dann immer auch so ein Weg, den man austarieren muss. Ich glaube, da haben wir vernünftig mit allen gemeinsam gehandelt. So, wenn wir dann gerade über Sven geredet haben, ist das natürlich ein Thema. Wie hätte man damit umgehen können? Hätten wir alles dran setzen müssen, Sven Köhler zu halten, gegen seinen Willen? Boah, schwieriges Thema. Natürlich fehlt uns ein Typ wie Sven Köhler. Also Sven war ein großartiger Spieler, der fehlt uns auf eine Art und Weise. Aber wir haben, glaube ich, uns trotzdem auch gut verstärkt, auch wenn sich das heute nicht zeigt. Also ich glaube zum Beispiel, das kommt ja auch immer wieder, dass wir uns gut verstärkt haben, dass wir auch wettbewerbsfähig sind. Und ich mache das einfach daran fest, also natürlich, wenn wir unseren Kader mit dem des HSV, mit Schalke, mit Hertha vergleichen, ja, dann reden wir über was anderes. Aber wir dürfen uns ja nicht mit HSV, Hertha und Schalke vergleichen, sondern wir müssen uns vergleichen mit Wien-Wiesbaden, mit Elversberg, mit vielleicht Rostock. Eng, ne? Und dann wird es eng, aber das ist dann wiederum der wirtschaftliche Rahmen. So, und wenn wir uns aber dann mit Wien Wiesbaden vergleichen, ich sag doch jetzt mal so, wenn ich den Kader durchgehe oder die Position von Wien Wiesbaden durchgehe und dann 1:1 schaue auf unseren Kader, oder fallen mir nicht viele Positionen ein, wo ich sage, da würde ich jetzt lieber einen Spieler von Wien Wiesbaden bei uns haben. So, also so selbstbewusst bin ich. Und ich glaube, das hätten wir alle gemeinsam vor der Saison auch so eingeordnet. Ähnlich sieht es bei Elversberg aus. Elversberg und Wien Wiesbaden haben aber, das muss man auch konstatieren, ihr Ding komplett durchgezogen. Ich weiß nicht, ob ich den Fußball von Wien Wiesbaden mag, der ist aber erfolgreich. Den Fußball von Elversberg mag ich, ehrlicherweise. Aber der ist erst recht erfolgreich. Die haben dann das Ganze nach vorne gezogen. Also von daher, weiß ich nicht. Also klar haben wir nicht den stärksten Kader in der Liga, definitiv nicht. Klar ist es so, dass viele einen vielleicht nominell besseren Kader haben. Ja, das mag so sein. Haben wir einen schlechten Kader? Nein. Haben wir einen Kader, der nicht wettbewerbsfähig ist? Nein. Wir müssen, wie gesagt, wir müssen die Zwille rausholen, wir müssen die Zwille vernünftig einsetzen und dann haben wir auch die Qualität, in dieser Liga zu bestehen. Und diese, da müssen wir einen Schlüssel finden. Das ist unsere Aufgabe.
Bevor wir mal drüber sprechen, wie man diese Zwille denn einsetzt, eins noch vielleicht zu den Finanzen und zu dem, was man investiert jetzt hat. Und vielleicht, Sie sagen, Sie sind nicht ans Limit gegangen. Gibt es denn Überlegungen im Winter nochmal ans Limit vielleicht mehr zu gehen? Besprechen Sie sowas auch? Und beziehungsweise, es gab ja jetzt auch einige Transfers, Erlöse, die jetzt eigentlich nicht eingerechnet waren im Sommer. Sie haben es gerade angesprochen. Und auch ein paar andere Dinge, an denen Sie gerade schrauben in Sachen Finanzen und Wirtschaftlichkeit. Ist denn vielleicht noch jetzt auch sozusagen etwas da, um im Winter nochmal nachzulegen?
Um mal eine kurze Antwort zu machen, ja. Wenn ich länger ausführen darf. Also ja, also wir können im Winter was machen, wenn wir der Meinung sind, dass es richtig ist. Das ist erstmal gegeben. Woran liegt das? Weil sich natürlich im Laufe einer Saison Entwicklungen einstellen, mit denen man nicht unbedingt rechnen kann. Nehmen wir ein Beispiel, um das Thema TV-Geld da einmal aufzudröseln. Dieses TV-Geld basiert eben auf mehreren Parametern, anhand derer dann das TV-Geld ausgekehrt wird. Das ist, einerseits wird ein bisschen was gleich verteilt, das andere ist dann die sogenannte Fünfjahreswertung. Dann gibt es aber Parameter wie zum Beispiel, die auf der Allensbacher Werbeträgeranalyse basieren. Das ist dann der Parameter Interesse. Dann gibt es noch einen Parameter Nachwuchs und Ausbildung. So, und das ist ganz, ganz schwer vorher zu kalkulieren. Gerade bei Nachwuchs und Ausbildung ist es so, dass es einen Betrag X gibt, der für alle 36 Clubs zur Verfügung steht und der dann eben an alle 36 Clubs auch ausgekehrt wird. Ausgekehrt auf der Basis von Spielminuten von sogenannten U23-Spielern, die für eine deutsche Fußballnationalmannschaft spielfähig sind. So, und dann kann man natürlich vorher sagen, wenn ich eine Annahme treffe über die Spielminuten, die unsere Spieler, U23, spielen, was kommt da ungefähr raus? Je mehr wir U23-Spieler spielen lassen, desto mehr wird ausgekehrt. Gleichzeitig aber auch, je mehr andere Vereine U23-Spieler spielen lassen, desto weniger wird für die gleiche Anzahl von Minuten an uns ausgekehrt. Also ich will damit sagen, also hochvolatiler Bereich. Da haben wir aber jetzt eben schon mal hochgerechnet, was da zum Winter eben möglich ist, was uns dann nochmal ein Upside generiert. Also deswegen haben wir ein paar Hebel, die sich jetzt entwickelt haben, sodass wir im Winter sicherlich was machen können und dann was machen werden, wenn wir gemeinsam der Meinung sind, dass es eben Entscheidungen sind, die uns helfen. Gemeinsam entsprechend helfen heißt, sind das Positionen, wo die Trainer sagen, boah, da wäre nochmal durchaus was Gutes zu tun. Sind es dann Profile, wo wir sagen, ja, die helfen uns tatsächlich und an die wir dann auch drankommen. Und dann kommt noch dazu, auch selbst wenn wir Geld haben, es ist nicht unermesslich, also auch dann kommt immer noch dazu, das muss dann eben auch ins Budget passen, was gegeben ist, was aber wie gesagt niemals bei uns unbegrenzt sein wird.
Sie haben vorhin gesagt, die Zwille und Sie setzen sich im Moment regelmäßig zusammen, um auch zu besprechen, wie man diese Zwille denn einsetzt. Nehmen Sie uns doch mal mit an diese Analyse. Ich weiß, Sie werden jetzt nicht ins tiefste Detail gehen und uns hier ganz viel Internas offenlegen, aber was sind denn so die groben Punkte, die Sie jetzt für sich oder in diesen Gesprächen herausgefunden haben, wo man die Hebel jetzt sofort ansetzen könnte?
Mhm. Auch da, wenn ich jetzt sage, ich habe die gefunden, wäre das auch Anmaßung von
nicht
Wissen.
Nicht Sie, ne? Sondern genau. In diesen Gesprächen.
Genau. Also auch da, wir haben mehrere Teilfelder identifiziert, wie eben schon skizziert. Natürlich fängt es bei Kader, einzelnen Spielern an und hört dann vielleicht bei Trainingssteuerung auf. Ich habe das deswegen so formuliert von bis, weil eben Themen wie Training, Trainingsinhalte, die Sachen sind, die jeden Tag neu überdacht werden können und neu überdacht werden müssen. Während eben Kaderveränderungen natürlich viel, viel weniger kurzfristig gestaltet werden können. Und dazwischen gibt es dann natürlich viele, viele Themen mehr. Trainingsinhalte, da sind die Trainer natürlich tagtäglich überlegend, was können wir machen? Müssen wir vielleicht im taktischen Bereich mehr machen? Müssen wir bestimmte, von mir aus Systeme, Prinzipien noch stärker betonen, als wir es vielleicht bislang getan haben? Da ist Tobias Schweinsteiger ja gestern um nachgefragt drauf eingegangen. Wollen wir, müssen wir vielleicht andere Systeme spielen? Ne? Ich glaube, hatten Sie ja auch im Nachgefragt drauf hingewiesen. Wir haben gegen Wien Wiesbaden in der ersten Halbzeit 3 Systeme gespielt. Wir haben dann gegen Fürth in einem anderen gespielt und dann auf diese Dreierkette umgestellt. Das sind halt viele Themen, die man analysieren kann. Vielleicht aber dann auch irgendwann sagen muss, okay, wir glauben, dass wir in diesem System jetzt das Richtige sind. Mit den Prinzipien auch. Das habe ich jetzt gelernt, dass Systeme gar nicht so wichtig sind wie Prinzipien. Aber da lerne ich ja jeden Tag neu dazu. Das sind so Dinge, die dann als zweites kommen. Das Thema Trainingsintensität. Ne? Also wir haben gezeigt, auch da wiederum, und das muss der Maßstab sein, dass wir gegen den HSV sind wir eben diese 122 Kilometer gerannt. Gegen Fürth war es 108, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt ist Spielverlauf immer
112.
Acht Kilometer weniger als Fürth. So, also heißt, also grundsätzlich ist es da. Die Frage ist, warum können wir es nicht abrufen? Müssen wir da noch mehr tun? Also es sind dann Themen, wo aber auch natürlich Dinge, wenn wir die identifizieren und wenn wir die eben umsetzen wollen, die nicht durch ein Training morgen schon besser sind, sondern wo man jetzt die nächsten Tage, Wochen eben sehen muss, was können wir da tun? Im Umgang mit der Mannschaft. Thema letztes Jahr war das Thema Küche aufräumen. Also haben wir die Küche mal aufgeräumt? Also die Küche vielleicht, aber vielleicht gibt es andere Parameter, wo wir vielleicht ein bisschen mehr einfordern müssen von der Mannschaft, wo wir auch die Jungs dann mehr auch wiederum daran erinnern müssen, dass eben auch Disziplin jenseits des Platzes dazu führt, dass ich auf dem Platz Disziplin habe. Das sind so Aspekte, deswegen ist es ein Panoptikum an Themen, wo wir gucken müssen, welche Stellschrauben wollen wir drehen. Wie gesagt, und da ist jetzt zunächst der Trainer, das Trainerteam gefordert, weil die tagtäglich mit den Spielern arbeiten, hier im Austausch mit Amir und auch Julius dann. Amir und Julius dann mehr im Austausch mit dem Trainerteam, mit Blick eben auf Kaderstruktur, aber eben dann möglicherweise Zugänge im Winter oder im nächsten Jahr. So, dann Amir mit mir, möglicherweise mit Blick eben auf die Bereitstellung finanzieller Mittel, die dann hoffentlich mehr werden, als die Jungs erwarten oder als wir vielleicht haben. Also von daher gibt es unterschiedliche Ebenen der Handlungsmöglichkeit mit unterschiedlich involvierten Personen, aber eben auch mit unterschiedlichen zeitlichen Wirkungseffekten, die gerade natürlich eine Rolle spielen.
Systeme sind wichtig, Prinzipien sind wichtig, sehr wichtig, Daten gibt es zuhauf. Manchmal geht mir verloren, dass da 11 Männer auf dem Platz stehen und beim Frauenfußball sind es natürlich Frauen. 11 Spieler auf dem Platz sind, die erstmal individuell ihre Leistung bringen müssen. Und wenn ich mir das ansehe, dann fehlt mir in dieser Saison bei zu vielen Spielern so etwas wie eine Formkonstanz. Es gibt immer wieder Ausreißer nach oben und unten auf den verschiedenen Positionen, immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Es gibt Spieler, die mit relativ großen Erwartungen an sich und von sich selbst gekommen sind. Ochi Fried, auch Christian Conte, Jon Verhoek sicherlich, Spieler einer gewissen Klasse und Erfahrung, die aber bisher nicht durchgekommen sind. Wie will man mit diesem Problem umgehen? Welchen Handlungsspielraum hat aus Ihrer Sicht da das Trainerteam und am Ende natürlich der Chefcoach?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!